Ja, es ist endlich wieder soweit. Eine neue Folge geht online. Aber bevor es soweit ist, kurz Werbung. Und zwar wird diese Folge präsentiert von Momondo, der Meta-Suchmaschine. Habt ihr schon mal die Tripfinder-Funktion auf Momondo genutzt? Das ist wirklich das beste Tool, um neue Orte für euer Budget zu finden. Ihr habt da verschiedene Auswahlmöglichkeiten und egal welches Kriterium für euch wichtig ist, dort könnt ihr es auswählen. Egal ob warm oder kalt, in der Nähe vom Strand oder in der Stadt. Das ist wirklich perfekt, um neue Orte zu finden. Testet es direkt einmal auf momondo.de/tripfinder. Und nun ganz viel Spaß mit dieser neuen Folge.
Ja, wunderschönen guten Morgen bzw. guten Nachmittag, lieber Kevin.
Hey. Wie geht's? Alles gut soweit. Ich bin jetzt seit 2 Tagen hier wieder in Kuala Lumpur unterwegs. Und ja, ist etwas komisch, jetzt Ende Dezember bei 35 Grad unterwegs zu sein, aber ich glaube, das sind Luxusprobleme.
Das glaube ich. Hier in Hannover ist es saufrüh und immer noch dunkel und das ist auch ein krasses Problem, wenn man das hat.
Das stimmt.
Du bist in Kuala Lumpur, aber wir sprechen heute gar nicht so sehr über deine Asien-Reise, auf der du dich gerade befindest, du bist gerade auf Weltreise, sondern wir sprechen über deine Europareise, die du vor einigen Monaten gemacht hast. Wann bist du mit dem Interrail-Ticket durch Europa gereist?
Das war im Juli diesen Jahres, also das ist jetzt praktisch schon 6 Monate her. Genau. Insgesamt 3 Wochen war ich unterwegs und es war sozusagen die Vorbereitung für die Weltreise, weil die Einweihung meines Backpacks, meines ersten Backpacks, also damit auch die allererste Backpack-Reise meines Lebens und ja, war eine sehr gute Erfahrung, die ich mit einem guten Freund geteilt hatte. Ich hätte es gerne noch länger gemacht, der war aber an die Urlaubszeiten seines Arbeitgebers gebunden. Von daher waren es dann insgesamt 3 knackige Wochen mit viel Reisen, viel Erlebnissen und viel guten Erfahrungen.
Cool. Was habt ihr alles gesehen? Wo wart ihr überall? In welchen Ländern?
Ich habe mir die Podcast-Folge von Ronja auch angehört. Wenn ich das mir so angehört habe, im Nachhinein ärgere ich mich ein bisschen über unsere Route. Wir haben den Schwerpunkt sehr auf Westeuropa gelegt und haben eigentlich unsere Planung damit begonnen, dass wir uns einfach mal Städte auch ausgesucht haben, die wir immer schon mal besuchen wollten, die teilweise einer von uns gesehen hatte, der andere aber noch nicht, sodass wir letztendlich in Belgien waren, Frankreich, Spanien, Italien und Monaco. Genau, das waren die Länder, in denen wir unterwegs waren.
Okay, also Belgien und dann quasi so ein bisschen
Mittelmeer. Ja, genau. Wobei wir gar nicht so viel wirklich am Meer waren, ja. Ehrlich gesagt.
Also immer Landesinnere, also durch so Großstädte, so Madrid und dann...
Genau.
Ja. Wie seid ihr genau gefahren? Also Deutschland, Brüssel und dann runter nach Paris? Und wie ging es weiter?
Von Paris haben wir dann den TGV genommen nach Barcelona, waren da für 3 Tage. Von Barcelona dann nach Madrid, da wirklich aber nur als Stopover für eine Nacht. Und dann ging es witzigerweise nach Tarifa, nachdem wir deinen Blog-Eintrag gesehen hatten. Der war wirklich cool. Die Inspiration dafür. Und da haben wir dann auch uns an Kitesurfen versucht und haben deine ganzen Restaurant-Empfehlungen abgeklappert und war eine wirklich sehr coole Zeit. Ja, und von da ging es dann weiter nach Sevilla, Cordoba, zurück nach Madrid und dann etwas mehr Zeit in Madrid. Von Madrid weiter nach Marseille, von Marseille nach Nizza und da habe ich dann meinen Geburtstag feiern können in Monaco. Das war auch eine coole Erfahrung und als Abschluss dann noch Mailand.
Ja, sehr, sehr cool. Habt ihr eigentlich euch schön viel Zeit gelassen, ne, in den 3 Wochen? Das hört sich jetzt eigentlich nicht so gestresst an.
Es waren 10 verschiedene Stationen insgesamt. Und wir hatten immer im Durchschnitt halt 2 Tage dann pro Station. Ja, also es könnte stressiger sein, definitiv, aber wir empfanden das eigentlich schon als stressig genug. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir noch mit dem Backpacken stimmt. Und sowas. Und für mich war das auch die allererste Reise, die mehr als an einem Platz war. Ich bin es sonst nur gewohnt, an einem Platz zu sein, sag ich mal. Und von daher war das ja dann doch schon alles sehr aufregend und am Ende der Reise waren wir dann auch gut kaputt.
Das glaube ich. Da merkt man dann schon, dass Reisen anstrengend ist. Ne? Das mag man ja manchmal nicht glauben, dieses ganze Umziehen, dieses jeden Tag neu packen und so. Bist du jetzt mittlerweile wahrscheinlich gewohnt auf deiner Weltreise. Aber da am Anfang ist das schon anders gewesen,
ja, auf
oder?
Jeden Fall. Und vor allem auch so, wenn man dann in der Stadt ist, zum Beispiel Sevilla war dann eine Stadt, wo wir nur eine Nacht hatten. Wenn man dann da ist, dann möchte man die Zeit auch sinnvoll nutzen, sodass man letztendlich dann wenig Zeit hat, auch mal wirklich einfach für 2-3 Stunden im Hotelzimmer oder Hostelzimmer oder was zu bleiben, um einfach mal auszuruhen. Einfach, weil man sich denkt, hey, ich bin jetzt gerade hier in dieser Stadt, ich habe nur eine begrenzte Zeit, dann möchte ich diese Zeit dann natürlich auch nutzen.
Hm. Ja, ja, klar. Was habt ihr für ein Ticket gehabt? Also 10 Stationen, ist das so ein Monatsticket, so unlimited oder war das auf irgendwas begrenzt?
Dadurch, dass
war das ein was, Interrail oder
es U-Rail? War Interrail. Und dadurch, dass wir uns im Vorfeld schon genau die Stationen überlegt hatten, hatten wir auch genau einen Übersicht, wie viele Reisetage wir brauchen. Es gibt diese verschiedenen Modelle mit unterschiedlichen Reisetagen und unser Ticket war dann 30 Tage mit 15 Reisetagen, die man dann jeweils ankreuzen musste, sodass man halt wirklich nur 15 Reisetage hatte. Aber das hat bei unseren 10 Stationen gereicht und dadurch konnten wir ein bisschen mehr Geld sparen, als hätten wir die komplette Monats-All-Inclusive-Variante genommen, sag ich mal.
Weißt du noch, wie viel das gekostet hat?
Ich glaube, 377 Euro pro Person war das dann insgesamt.
Das finde ich jetzt einen okay Preis, ne? Für so viel Reisen. Zahlt das schon mal ab.
Ja, an sich fanden wir das eigentlich auch einen ganz fairen Preis. Was uns dann nur geärgert hat, insbesondere in Spanien und für die Reise von Paris nach Barcelona und von Madrid nach Marseille, mussten wir dann immer noch Zugreservierungen dazu buchen, sodass wir im Endeffekt dann für die ganzen Züge doch mehr als 500 Euro pro Person gezahlt haben. Das war dann schon mal 130 Euro mehr als die geplanten 377. Das hat uns dann schon ein bisschen geärgert, um ehrlich zu sein.
Ja, das stimmt. Wie kommt es, dass dann diese Reservierungskosten da noch draufkommen, beziehungsweise nicht inklusive sind?
Nach meiner Erfahrung oder nach dem, was ich herausgefunden habe bei der Recherche, liegt es daran, dass Interrail halt nicht mit allen Zuganbietern in ganz Europa zusammenarbeitet, sodass andere halt immer noch eine kleine Gebühr dafür möchten. Also es war schon so, dass die Zugreservierung günstiger war durch das Interrail-Ticket, aber man trotzdem dann halt in Spanien meistens sowieso 6, 7, 8 Euro noch dazu zahlen musste und dann halt für die Schnellzüge wie den TGV muss man dann halt nochmal 34 Euro draufzahlen. Kann ich aber auch irgendwo auf der anderen Seite wieder verstehen, weil das halt dann wirklich auch ein richtig, richtig guter Zug war und Interrail verbindet man ja auch eher mit dann ländlichen Zügen, sage ich mal.
Ja. Also ich weiß auch, dass der TGV, da musst du ja immer einen Platz reservieren. Das ist ja nicht so wie bei der Bahn, wo du einfach nur ein Ticket, bei der Deutschen Bahn, wo du einfach nur ein Ticket kaufst und dich irgendwo hinsetzen kannst. Wenn der Platz nicht reserviert ist, beim TGV kommst du nur rein, wenn du einen reservierten Platz hast.
Ja, genau.
Entsprechend, aber 34 Euro für eine einfache Fahrt ist ja dann auch schon wieder ziemlich knackig, ne? Kriegst du manchmal auch eine richtige Fahrt im TGV für.
Das manchmal.
Nicht immer. Aber okay, das ist natürlich dann auch schon echt krass, wenn du halt mit 300 irgendwas rechnest und dann am Ende mit 500 rausgehst, dann ist das ein kleiner Unterschied, der halt die Reisekasse halt ein bisschen niedriger macht.
Auf jeden Fall. Zudem kam noch, dadurch, dass unsere Reiseroute ja viele der europäischen Großstädte beinhaltet, die ja wirklich sehr populär sind im Sommer und der Juli ist ja jetzt wirklich auch so eine Reisezeit, die wirklich extrem beliebt ist, waren dann auch die Unterkunftspreise nicht ganz so günstig, sodass diese gesamte Reise schon nicht so dieses typische Interrail, einfach mal 3 Wochen rumreisen und möglichst günstig leben war. Es war schon budgettechnisch echt knackig für die 3 Wochen.
Das nächste Mal dann irgendwie so März, April, Mai oder September, Oktober.
Ja, definitiv. Das wäre auf jeden Fall eine Empfehlung auch an alle Hörer. Wenn man diese Städte abklappert, ist es definitiv besser, wenn man das mit dem Interrail-Ticket macht. Aber ich glaube auch generell, das eher in der Off-Season zu machen als in der Hauptsaison.
Ja, ja. Was habt ihr denn? Wo habt ihr denn übernachtet? Habt ihr in Hostels übernachtet? Airbnbs, Hotels?
Meistens waren wir in einem Airbnb, obwohl wir eigentlich Hostels bevorzugt haben. Wir haben echt viel geguckt. Das Problem war nur, dass die Hostelpreise genauso teuer waren wie Airbnbs, dadurch, dass wir die ja zu zweit teilen konnten. Sodass wir im Endeffekt dann eigentlich bis auf in Tarifa und in Madrid immer in Airbnbs geschlafen haben. Hatte aber auch seinen Vorteil.
Wo habt ihr in Tarifa geschlafen?
Hostel Suluk hieß das, glaube ich. Das ist da, ich muss gerade überlegen, das ist praktisch gar nicht weit entfernt vom Strand. Besser kann ich es gerade gar nicht beschreiben.
Ja, aber Tarifa ist eine tolle Ecke, ne? Also es ist ein sehr, sehr cooler, kleiner Ort. Man würde manchmal gar nicht meinen, dass man gerade in Spanien ist.
Das stimmt. Also Tarifa hat mir wirklich sehr gut gefallen, auch mit dem Kitesurfen. Das war echt eine sehr coole Erfahrung. Und auch allgemein die ganze Atmosphäre in dieser Stadt. Das Essen war super lecker, aber auch gleichzeitig relativ günstig, wo ich überrascht war. Abends mit Leuten zusammenzusitzen war da extrem leicht, weil wirklich viele, viele Leute, junge Leute vor allem da waren. Und ja, das Einzige, was mir an Tarifa nur so ein bisschen überrascht und gestört hat, wir hatten ein bisschen mit Strand gerechnet, da einfach mal zumindest 2-3 Stunden am Strand zu liegen, aber der Wind war ja so stark, das war nicht möglich. Also der Wind war zu der Zeit, wo wir waren, wirklich so heftig, dass die ganze Zeit Sandkörner in uns praktisch wie gepeitscht haben. Da war nicht an Sonne und Strand zu denken, außer halt jetzt das Kitesurfen, aber ja.
Ja. Also entweder du möchtest Kitesurfen oder Strand liegen, eben nicht. Ja. Aber wie war das eigentlich im Juli? Wir kommen gleich wieder zurück auf deine Interrail-Geschichte, vielleicht. Aber wie war das denn im Juli? War das sehr voll mit Menschen? Also ich habe gehört, dass der Sommer in Tarifa ziemlich krass sein soll.
Das ging ehrlich gesagt noch. Ich glaube, wir waren gerade zu Beginn der Hauptsaison da. Das hat uns zumindest unsere Kitesurf-Lehrerin gesagt. Also es war wirklich noch sehr, sehr human. Man konnte sich da nicht beschweren.
Okay, ich hab gehört, dass es da richtig, richtig voll wird, weil die ganzen Jugendlichen und jungen Leute aus Madrid und Barcelona halt immer nach Tarifa reisen zum Feiern, und das soll dann wohl ziemlich krass sein.
Ja, wir hatten da wirklich noch Glück. Aber ich glaube, 2 Wochen, nachdem wir Tarifa verlassen hatten, waren dann irgendwie die Kitesurf-Weltmeisterschaften oder irgendwie sowas in die Richtung angesagt. Also von daher hatten wir mit dem Timing Glück.
Ja, worauf muss man, wenn man so eine Interrail-Reise macht, worauf muss man deiner Meinung nach achten? Also was ist so wichtig am Anfang vor der Planung? Jetzt hast du das ja schon mal gemacht, jetzt weißt du ja so die Fehler, die ihr gemacht habt. Welche sollte man vielleicht vermeiden?
Also ich würde mich auf jeden Fall wirklich ganz, ganz gut mit dem von Interrail auf der Homepage angebotenen Reiserouten Hilfs-App, sag ich mal, beschäftigen, weil das kann schon extrem weiterhelfen, um einfach zu wissen, wie welche Züge man nehmen kann, welche Strecken über eine Direktverbindung verfügen, welche nicht. Zum Beispiel die Lissabon war eigentlich etwas, was wir fest eingeplant hatten als Highlight, und dann haben wir gesehen, dass das nur mit dem Nachtzug von Madrid geht. Also da gab es wirklich nur diese eine einzige Möglichkeit. Es gäbe keine andere Möglichkeit ich glaube auch über den Norden von Spanien hätte man irgendwie nach Lissabon reisen können, aber ansonsten war das wirklich sehr schwer. Von daher, meine Empfehlung an alle Hörer ist, die sich mit dem Interrail-Ticket auseinandersetzen und eine Interrail-Reise beschreiten möchten, beschäftigt euch wirklich gut mit den Routen, welche möglich sind, weil ich glaube, das erspart dann viel, viel Nerven, viel Geld und viel Zeit.
Seid ihr quasi an die Sache, habt ihr vorher schon euch das alles angeschaut, oder habt ihr nur gesagt, so, wir machen Brüssel, wir machen Paris, wir machen Barcelona, wir machen Madrid, wir machen Tarifa, wir machen Lissabon, und habt ihr dann erst vor Ort angefangen, irgendwie die Connections rauszusuchen, oder habt ihr das
vorher gemacht? Wir haben im Vorfeld schon relativ viel rausgesucht. Das Problem war, dass mein Freund, mit dem ich die Reise gemacht habe, der war gerade mit seiner Bachelorarbeit beschäftigt, und ich war auch parallel noch mit den Planungen der Weltreise beschäftigt, sodass wir das haben ein bisschen schleifen lassen. Und ja, dann erst an den letzten Tagen gesehen haben, also kurz bevor die Reise losging, dass teilweise Strecken, die wir uns überlegt hatten, gar nicht möglich waren, und wir dann auch Airbnbs wie in Lissabon stornieren mussten. Also wir haben das doch alles relativ kurzfristig gemacht, aber als wir dann letztendlich im Zug saßen, war alles durchgeplant gewesen. Außer dann die Züge, cool, die man dann noch in Spanien buchen musste. Da sind wir dann immer... Wenn wir angekommen sind und dann 2 Tage später weiterreisen wollten, haben wir dann direkt immer die neuen Zugreservierungen gekauft, dann praktisch.
Also bei der Ankunft halt quasi am Bahnhof schon das Ticket für die Weiterreise.
Genau.
Das spart natürlich auch ein bisschen Zeit und Nerven halt vor der Abreise dann noch wieder, ne? Wenn man schon alles vorher fertig hat, muss man nicht so viel früher da sein.
Das ist auch wirklich eine Empfehlung, die ich hier nochmal an der Stelle äußern möchte, weil wir erlebt haben, wir haben andere Interrailer getroffen, die das halt nicht so gemacht haben und die dann teilweise wirklich stundenlang ausharren mussten an Bahnhöfen, weil die Zugreservierungen dann nicht besser möglich waren. Und wir hatten diese Situation nie. Ich glaube, das Längste, dass wir mal warten mussten, waren am Bahnhof in Madrid 1 Stunde. Und das kann man doch wirklich mal investieren. Also könnte schlimmer sein.
Ja, auf jeden Fall. Was waren so die Highlights eurer Reise?
Definitiv die erste Hälfte, würde ich sagen. Also die erste Woche mit Brüssel, Paris und Barcelona. Einfach weil wir da noch 130% unserer Motivation und Energie hatten. Es war einfach total aufregend, das Backpacker-Leben mal auszutesten. Wir haben direkt sehr viele Leute kennengelernt. Und für mich, glaube ich, der spektakulärste Moment war tatsächlich, dass wir 2 niederländische Backpackerinnen in Paris kennengelernt haben. Die waren im gleichen Zug wie wir nach Brüssel. Und wir haben dann in Paris gemeinsam was unternommen und haben uns dann 3 Tage später in Barcelona auf dem Bunker, bei dem Bunker der Carmel wieder getroffen. Und einfach so dieses, da trifft man zwei Niederländerinnen, ich weiß nicht wie viele Kilometer entfernt, drei Tage später wieder in zwei europäischen Großstädten. Das ist so, da habe ich richtig diese europäische Verbundenheit, die ja mit dem Interrail-Ticket auch so ein bisschen ja gefördert werden soll, gespürt. Und das fand ich wirklich, war ein cooler Moment.
Ja, die Welt definitiv, ist klein, ne? Ja. Ich finde das auch immer so lustig, wie oft man sich eigentlich an verschiedenen Orten über den Weg läuft. Also ich hatte auch schon echt ein paar sehr, sehr lustige Erlebnisse gehabt. Gibt's sonst noch irgendwelche Highlights von Erlebnissen, die ihr gehabt habt? Irgendwas, was ihr Besonderes erlebt habt?
Was für uns bei uns sehr beliebt war und immer wieder für Lacher gesorgt hat, auch bei den Leuten um uns herum war. Und dadurch, dass wir die Zugfahrten fast immer mittags gelegt hatten, weil das Airbnb musste man ja immer so gegen 11, 12 rum verlassen, und dann haben wir das immer so gelegt, dass wir dann praktisch auch direkt in die nächste Stadt fahren. War unser Mittagessen fast immer zum Supermarkt in der Nähe des Bahnhofs. Haben wir uns Baguette geholt, Frischkäse und eine Packung Kochschinken oder ähnliches. Dann immer da schön im Zug oder am Bahnhof am Gleis gesessen, das Baguette abgebrochen, in den Frischkäse getunkt, den Schinken drauf und dazu unsere Rucksäcke. Und dieser Backpacker-Look, das hat immer für gute Lacher gesorgt und hat immer viele Leute, haben uns dann angesprochen, hat gefragt, wo wir gerade rumreisen und was wir so machen. Das war ein ganz witziger Moment immer.
Wahrscheinlich auch sehr nostalgisch, die Leute, weil sie wahrscheinlich selbst irgendwann mal so eine Interrail-Reise oder so.
Ja, das war wirklich erstaunlich. Also viele kannten das Interrail-System und hatten auch erzählt irgendwie, ja, mein Vater oder meine Mutter hat das gemacht. Das war wirklich cool zu sehen. Mein Vater hat die Interrail-Reise vor 40 Jahren auch gemacht, und das war auch so mit der Impuls, warum ich das überhaupt dann nochmal gemacht habe vor der Weltreise.
Ja, die EU hat ja mal, ich weiß gar nicht, ob das eine PR-Geschichte war oder ob die es wirklich mal versucht hat durchzusetzen vor 2 Jahren, dass jeder 18-Jährige ein Interrail-Ticket bekommen sollte, und das wäre ja etwas, was ich sofort unterschreiben würde, wofür ich irgendwie einzahlen würde, damit mehr Leute das hinbekommen, weil es ist, wie du gerade sagtest, das fördert so dieses Europagefühl, dass wir einfach wirklich so hier zusammen sind. Und das finde ich schon echt eine coole Sache, dass man, da merkt man erst diese Privilegien, dass wir halt Ländergrenzen ohne Kontrolle überqueren können, dass wir uns sehr frei bewegen können, dass wir alle gleich sind, egal ob Spanisch oder Deutsch oder Belgisch oder Französisch oder Italienisch, alle sind wir irgendwie gleich, und das finde ich halt irgendwie schon sehr, sehr cool, dass dieses Interrail-Ticket das irgendwie so ermöglicht in so kurzer Zeit und für eigentlich einen recht humanen Preis das zu ermöglichen.
Definitiv. Wobei, da würde ich auch direkt nochmal Bezug drauf nehmen und auch auch negative Sachen von unserer Reise ansprechen, insbesondere was ja, unsere Route angeht. Wenn jemand was Ähnliches vorhat, wie wir es gemacht haben, praktisch Städte, die man sich immer schon mal angucken wollte, wie Paris, Brüssel oder Barcelona, dann würde ich gar nicht unbedingt das Interrail-Ticket dafür so empfehlen, weil ich glaube, das ist viel besser, diese Städte lieber, du hast ja auch auf Off the Path da erst vor kurzem was zu geschrieben, lieber eher Wochenend-Trips zu machen und sich dann die Stadt in Ruhe anzugucken und das mal einfach zu machen, wenn gerade die Zeit dafür und das Geld dafür da ist. Und das Interrail-Ticket wirklich eher dafür zu nutzen, mal sich Sachen anzuschauen, die man sich sonst nicht angucken würde. Ich fand insbesondere die Reiseroute von Ronja dafür sehr interessant, einfach mal Osteuropa zum Beispiel sich anzuschauen mit dem Zug oder mehr Städte anzugucken, die man sonst einfach sonst nicht so besuchen würde, aber mit dem Zug gut zu erreichen sind. Dann hat man, glaube ich, nämlich auch viel mehr so nicht unbedingt diesen typischen Touristenbrille auf, die man eventuell hat, wenn man in diesen Großstädten ist, sondern vielmehr so dieses mit den Leuten in Kontakt kommen und mit den Einheimischen sprechen. Ich glaube, da ist die Interrail-Reise, also da hat unsere Interrail-Reise auf jeden Fall, das war unser Fazit, noch viel mehr Potenzial gehabt.
Also ich glaube auch, dass du also da recht hast mit dem, was du sagst. Also ich finde, dass so diese Großstädte, die man halt einfach auch kennt, vom Hören, dass man sich sowas halt einfach, da kann man, ja, wie du sagtest, oder wie wir auch geschrieben haben, eine Städtereise, da kannst du auch einfach eben hinfliegen. Und die musst du nicht im zweiten, da brauchst du sowieso mehr als 2 Tage. Für Madrid, Barcelona, Mailand, Paris, da brauchst du mehr als 2 Tage, um da wirklich ein Gefühl zu bekommen. Aber du kannst Interrail halt eben nutzen, um halt eben kleine Orte wie Girona das ist ja nördlich von Barcelona oder Tarifa, dir anzuschauen, die du halt eben nicht auf dem Plan hast, die aber unglaublich schön sind.
Genau, also das wäre definitiv mein Impuls an alle Hörer. Wenn ihr das Interrail-Ticket, wenn ihr euch dafür interessiert, ich glaube, es ist wirklich eine sehr gute Idee, um in dieses ganze Reisen einzusteigen, sage ich mal, in Backpacker-Reisen einzusteigen oder auch um einfach mal Europa sich anzuschauen und nicht zu fliegen. Ich glaube, dann ist das wirklich eine sehr gute Idee, aber dann eher, ja, wie wir beide sagen, vielleicht mal kleinere Städte anschauen.
Ja, sehr cool. Kevin, vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du dir jetzt in Kuala Lumpur die Zeit genommen hast, um hier im Podcast mit mir über deine Interrail-Reise zu sprechen. Für alle, die dir zugehört haben und sich jetzt auch interessieren, so, hey, was hat Ronja da eigentlich gemacht? Das ist Folge 93 hier im Podcast, also auch gerne mal reinhören. Und ja, Kevin, dir noch alles Gute, frohe Weihnachten in Kuala Lumpur. Das wird interessant anders, mit Sicherheit, auch sehr warm. Und noch alles Gute für deine Weiterreise auf deiner Welt.
Vielen, vielen Dank. Mach's gut.
Bis bald. Ciao.
Tschüss. Ja, das war's auch schon wieder. 20 Minuten sind um, super schnell vergangen. Und denkt dran, am Freitag ist es wieder soweit, dann dürft ihr wieder wählen, welche Folge ihr nächsten Monat ausführlich hören wollt. Und ja, was soll ich noch großartig sagen? Wir hören uns morgen. Ich wünsche euch noch einen ganz, ganz schönen Tag.